Ich habe gerade vor der Pause gedacht, noch ein paar Gedanken über Jüngerschaft zu geben. Wir können die Bibel öffnen in Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14. In diesem Kapitel sind wichtige Prinzipien für unser Leben mit dem Herrn, dass wir auch die Haltung verstehen und wie wir es zu leben haben. Ich lese vom Vers 1 weg. Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzgelehrten und Pharisäern, indem er sprach, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an, machte ihn gesund und entließ ihn. Und er begann und sprach zu ihnen, wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm nichts dagegen antworten. Mal schon bis dahin. Ich finde das interessant, auch für uns als die Jünger, finde ich interessant, dass Jesus war immer beobachtet. Hast du gemerkt im Vers 1? Die Pharisäer waren da, da beobachteten sie ihn. Und ich finde das so positiv. Sie haben natürlich ihn mit negativen Augen beobachtet, um einen Fehler zu finden. Aber ich finde das gut auch für uns als Jünger, zu wissen, wir sind praktisch immer beobachtet. Und das ist positiv. Wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben und ganz normal im Leben vorwärts gehen und in der Gemeinschaft mit ihm, Menschen beobachten uns. Wir merken nicht immer, wie wir anders sind. Wenn wir uns natürlich anpassen einfach an Weltdenken, dann sind wir nicht viel anders. Ich sage jetzt gar nicht, dass man andere Kleider haben soll als die Welt, absolut nicht. Aber wir sind anders. Unser Verhalten, unser Blick, unser Zuhören, unser mit den Menschen sein ist anders. Und ich finde, wir haben immer mehr Möglichkeiten, weil die Finsternis vorwärts geht. Wenn wir mit Christus leben, haben wir immer mehr Möglichkeiten, wo Menschen beobachten, dass wir anders sind. Das weiß ich wahrscheinlich gemerkt, nur schon, wenn du höflich und freundlich bist. Wenn du Danke sagst. Ich habe manchmal Gespräche im Supermarkt mit Kassierinnen, weil ich Danke sage. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Das macht ihn ganz komisch, ne? Aber ich bin dankbar, dass sie mir sagen, wie viel es kostet, oder? Ne? Und das kann Gespräche geben. Die Dankbarkeit ist in unserer Gesellschaft, höflich sein in der Gesellschaft, nimmt ab, gibt uns also wieder größere Möglichkeiten. Wir werden beobachtet. Und darum ist es wichtig, dass wir als Christen in der Gesellschaft leben. Jesus wurde beobachtet. Zweiter Gedanke, Vers 2. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm. Was ich unterstreichen will, ist einfach, da war vor ihm. Es gibt immer wieder auf unserem Weg, da war ein Mensch vor mir. Da war jemand da. Und ich finde es sehr interessant, wie Jesus in seinem Dienst, er hat immer zu tun gehabt mit den Menschen, die gerade auf dem Wege waren. Man sieht nirgendwo, dass er irgendwie musste etwas Besonderes machen, aber auf dem Wege waren Menschen da und mit diesen Menschen hat er geholfen. Klar, hier der dritte Gedanke von Vers 3 bis 6, der dritte Gedanke ist, dass die Liebe Christi größer ist als das Gesetz. Die Pharisäer sagen, halt, Sabbat, ja, aber was macht ihr, wenn ein Ochs im Ding ist, verstehst du, was machst du, wenn der BMW im Graben ist, sagst du, jetzt ist Sabbat, ne, ne? Bleibt er einfach da stehen, da machst du was, ne, Liebe größer als Gesetz. Und das auch ist für uns dann wichtig in unserem Zeugnisleben, dass die Leute merken, die Liebe zu ihnen kann über das gehen, was wir regelmäßig machen. Wie manchmal kam es vor, dass ich unterwegs war, um etwas, was ganz zum organisatorischen Plan gehörte, und zwar ein Mensch da. Wenn der Mensch da ist, dann ist die Liebe, hat die Liebe wieder Priorität. Ich finde es so schön, wenn es danach er sagt in Kapitel 15, also mit dieser Geschichte von den Schafen, die wo 99 da sind, eines verloren, er sucht, so nimmt er dann das andere Bild von dieser Frau, die seine Kette bekommen hat mit den 10, wie sagt man das auf Deutsch? Drachmen, mit den 10 Drachmen dran, ne? Eine ist verloren und die sucht dann. Das ist wie wenn das ist jetzt also ein Verstehen vom Text, muss nicht alles so verstehen, aber sag, wie ich das verstehe. Im Kapitel 15, das verlorene Schaf, es geht darum, er holt das Schaf, das verloren gegangen ist. Es steht im Vers 6, Kapitel 15, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Es war verloren. Und bei den Drachmen, bei der Drachme, ist es wie wenn es eine Frau wäre, die im Bund vom Hochzeit hat sie dieses Geschenk bekommen. Und etwas hat sie verloren von diesem Geschenk. Und da hat sie gesucht, mit Fleiß gesucht, steht sogar Vers 8. Und sie gibt dann zu, Vers 9, der Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Und ich brauche manchmal diesen Text, um zu sagen, das ist wie der Gläubige, der zu Christus gekommen ist und hat der Bund, zum Bund bekommen, diese schöne Kette mit den 10 Drachmen. Und dann plötzlich merkt er, dass im Bund mit dem Herr ist er, hat er etwas verloren. Ein Reichtum verloren. Dann wieder suchen mit Fleiß, dass man es wieder findet, weil man es selber verloren hat. Bei dieser Frau steht, sie hat es selber verloren und hier bei dem Hirten steht, es war verloren. Weg und geholt. Auf alle Fälle, die Liebe muss Triumph haben in den Beziehungen. Ich lese ein wenig weiter von Vers 7 weg. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten, und sprach zu ihnen, wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein vornehmerer als du von ihm eingeladen ist. Und nun der dich ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, mache diesen Platz, und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke hinauf, dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist der vierte Gedanke in diesem Kapitel. Für mich der wichtig ist, eben auch da, wo man ist, der letzte Platz zu suchen. Der letzte Platz ist fast immer frei, ne? Der letzte Platz ist möglich. Und ich glaube, das Zeugnis ist auch das, wenn wir als Jünger Jesu leben, wir brauchen nicht den ersten Platz zu haben. Wir können den letzten Platz suchen. Und die Beziehung zu den Menschen ist oft so einfach, wenn wir demütig sind, wenn wir nicht eine Rolle spielen wollen oder etwas Wichtiges sein wollen. Ich finde, da öffnen sich oft so die Herzen, wenn sie merken, dass wir einfach in der Haltung von einem Diener sind. Der letzte Platz suchen. Nächster Gedanke, der fünfte von Vers 12 weg. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandte, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glücklich sein. Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Der fünfte Gedanke ist, der Jünger Jesu lernt, eine Liebe auszuleben, wo er nichts erwartet zurück. Und das scheint mir auch so gut durch das ganze Leben, das Einüben, wo man sich einsetzt und wo man nicht etwas zurückerwartet. Es gibt Gemeinden, die es sehr schön haben. Sie alle laden sich zum Kaffee ein und so. Und ich bin nicht gegen den Kaffee, das habt ihr schon gemerkt wahrscheinlich. Ich finde es super. Aber wenn es einfach nur unter Christen ist und immer geschlossen bleibt, ist es der Tod im Topf. Auch wenn es der beste Kaffee ist. Man muss ganz bewusst wissen, wir sind da auf dieser Welt als Jünger Jesu, die da sind für Menschen, die es uns nicht zurückgeben können. Ich weiß noch gut, wir hatten einen bei uns im Haus fast 2 Jahre und der hat dann so ziemlich noch weitergemacht in Sachen, die nicht so gemütlich sind, so viel Raub und so gestohlen und so weiter. Okay. Und dann hat es mit der Polizei zu tun und dann, bevor er wegging von zu uns zu Hause, hat er seinen Revolver aus der Tasche genommen, mir auf die Brust und gesagt, wenn ich dich normal sehe, knall ich dich ab. Ne? Da habe ich ihm nur gesagt, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ne? Okay. Und er ist dann weggegangen, nachher bin ich in mein Büro und habe ich zuerst gezankt mit Gott. Habe ich gesagt, Herr, jetzt hat über ein Jahr hat Ursula die ganze Wäsche von diesem Typ gemacht, wir haben ihn geliebt, ernährt, er hat keine Rappen gebracht, verstehst du? Und wir haben ins Evangelium gebracht und das ist Resultat. Lohnt es sich wirklich, sich so einzusetzen, Herr? Ne? Und da habe ich so eine Stimme nicht gehört, denn ich habe, wie gesagt, ich höre sie nicht. Ne? Aber ich glaube, der Heilige Geist hat mir da die Gedanken angegeben. Dani, kennst du, weißt noch die Predigt, die du gegeben hast, da über Liebe, die nicht zurückerwartet? Die war gut, die Predigt. Ich war total einverstanden mit deiner Predigt. Die war super. Ne? Ja. Herr, vergib mir. Denn die Predigt, die war klasse. Nur das in Praxis umsetzen, gar nicht ganz so gelungen. Aber das ist unseren Auftrag als Jünger Jesu in dieser Welt. Einsatz, ohne zu erwarten, dass wirklich die Resultate kommen, wo wir meinen, die sollten kommen. Viele Christen haben aufgehört, Zeuge Jesu zu sein und Seemannsarbeit zu machen, weil sie ihr Leben, ihre Tat messen mit den Resultaten. Ganz falsche Politik. Aber nicht, das ist total falsch. In Frankreich, viele von den jungen Missionaren, viel zu viel, fast 50%, ist ja enorm, fast 50% bleiben nicht länger Pionier als 5 Jahre. Nachher ziehen sie sich zurück, gehen in Beruf, das ist kein Problem, sie können Pionier fahren, sie hören, aber werden stille. Denn sie wissen nicht mehr, was schreiben im Gebetsbrief, weißt du, das ist oft das Problem. Ja? Dann sind ja keine Resultate. Wenn Resultate sind, dann hat Gott gearbeitet. Ja? Wenn du denkst, da wo wir jetzt sind, an dieser Stelle, in dieser Gegend von Burgund, 10 Jahre verteilt, um eine Antwort zu bekommen. Jedes Jahr 15.000 Traktate, vor Ostern 5.000 Evangelien, von Hand zu Hand gegeben, die ganze Zeit vor Ostern. Von den 5.000 Evangelien kam eine Antwort. Ja? Und das ist die einzige Antwort von den 10 Jahren Traktate, war keine Antwort. Und alles Traktate, wo man antworten kann, geschenkt bekommen kann und so weiter. Ja? Wenn du dann die Summe zusammenrechnest von Papier, vom Geld und Druck und so weiter, alles verlorenes Geld für manche Leute. Ne? Aber Seemannsarbeit. Und ich mache doch weiter. Ist egal. Die Resultate sind nicht mein Problem. Ja? Mein Problem ist, dass die Bevölkerung verschiedene Möglichkeiten hat, vom Evangelium zu wissen. Also wichtig, auch im Gemeindeleben, passt auf, dass das Gemeindeleben nicht nur einfach unsere christenfeste Gemeinschaft, lebt auch Gemeinschaft eben, wo ihr eine Hilfe seid für andere, die Gott noch nicht kennen. Ja? Sonst wird es dann am Ende, kann es immer die Gefahr werden. Nächster Gedanke, Vers 15 und folgende. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zu Stunden des Mahls, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, und ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch-Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet. Muss wahrscheinlich ein Problem sein, eine Frau heiraten. Seine Frau geheiratet. Darum kann ich nicht kommen. Und jeder Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn, jener Knecht. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Der Gedanke, der mich interessiert in diesem Abschnitt, ist vor allem, als der Knecht das erste Mal den Befehl bekommt, Vers 21, geh schnell hinaus, dann ist im Vers 22, sagt der Knecht, und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen. Wenn man einfach der Text anschaut, auf dem Griechischen her, dann kann das vom Verb her das Geschehen, dass es schon geschehen war, dass der Herr gesagt hat, mach das, und der Knecht hat gesagt, das habe ich schon gemacht, aber es ist schon noch Platz. Und das finde ich sehr interessant. Sehr interessant in dem Sinne, dass das ein Knecht ist, der schon in den Gedanken seines Meisters hineingestiegen ist. Er hatte Einladungen bei diesen besonderen Leuten, die eingeladen sollten, und beim Nachhausegehen, weil die nicht kommen, hat er schon andere eingeladen. Er hat schon verstanden, für mein Herr das Wichtige ist, dass der Saal voll ist, also Saal, dass alle beim Essen sind, dass es voll ist. Und ich finde das so interessant, das ist auch die Haltung vom Jünger Jesu. Der Jünger Jesu will der Gedanke von seinem Meister verstehen. Die größte Freude ist immer wieder, in die Richtung hineinzugehen, mit einem Einsatz, mit deinen Werken, in diese Richtung zu gehen, wo du weißt, so denkt mein Meister. Wenn wir zu den Verlorenen gehen, sind wir immer voll in Gottes Wille. So denkt mein Meister. Er ist für das gestorben. Ich brauche nicht zu fragen. Ich war in einer Gemeinde, wo die Ältesten zusammen ein großes Problem hatten, denn einer wusste nicht genau, ob in dieser Stadt, wo sie sind, ob man da evangelisieren muss. Das ist ein interessantes Problem, ne? Da habe ich doch gefragt, ob ein Text in der Bibel ist, der sagt, dass man in dieser Stadt nicht evangelisieren soll. Da war natürlich klar, dass kein Text ist, oder? Das ist doch kein Text, ne? Und da habe ich mit den Brüdern zusammen gesprochen, gesagt, es ist wichtig, dass wir wissen, was der Gedanken Christi ist, für was, dass wir leben. Wenn wir hier noch atmen, dann leben wir, dass andere Menschen das Evangelium bekommen. Zuerst durch unsere Haltung, und das ist die Heiligung, wo Gott arbeitet, und durch die Haltung, durch unsere Werke, zu ihnen zu gehen, das Evangelium weiterzugeben. Das Hereinbringen von anderen Menschen, ich rede jetzt nicht von Zahlen, Leute in Zahlen reinbringen, das ist nicht die Hauptsache, sondern das Evangelium muss zu den Leuten kommen, das ist die Hauptsache. Aber dass wir in Gedanken Christi sind, das ist der nächste Gedanke. Vielleicht noch kurz den Rest, den könnt ihr dann selber vertiefen, ich gehe nur ganz schnell drüber. Vers 25 und folgende. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wie ich schon angedeutet habe, das ist der Gedanke, dass Jesus will uns das Beste geben, dass wir an ihm die Priorität geben. Er sagt das nicht, dass es ein Kampf wird, das Leben, sondern er will uns bewahren vor etwas, was uns Grenzen geben würde in unserem Leben. Er will, dass wir für die Hauptsache, für das Ewige, für ihn da sind. Aber dann als Jünger sind wir, wenn wir ihn als Priorität nehmen, dann sagt er, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Das Kreuz ist nicht das Bobo, ne? Es ist nicht da, wo wir weh haben, nein, nein, das Kreuz ist eben der Platz, wo wir getötet werden und der Platz auch, wo wir ausgelacht werden. Der Platz auch für Jesus, wo er unschuldig angeklagt wurde und wo er still geblieben ist vor dem Gericht. Und er hätte können so machen, ne? Und die Legionen von Engeln hätten Jerusalem flachgelegt. Wenn ich so mache, dann hört man es nur, ne? Man macht nichts mehr. Aber er als Gott hätte so machen können und Jerusalem wäre flach gewesen. Und hat geschwiegen. Keine Argumente. Und er hätte sie gehabt, alle. Ja? Und ist diesen Weg gegangen. Und dann macht er uns, vertraut er uns und will, dass unser Gehirne gebraucht wird, weil er es uns geschenkt hat. Vers 28 und folgenden. Denn wer von euch, der einen Turm baut, was macht er? Hinsitzen, ausrennen, wissen, ob man ans Ziel kommt. Das ist Auftrag vom Jünger. Hier geht es um den Turm, der meistens im Rehberg war, ein Turm zum Hüten praktisch. Und auch ein Turm, wo die Werkzeuge drin waren und so, für den Weinberg, der dazu gehörte. Und wer diesen Turm baut, der muss zuerst hinsitzen. Das ist immer wieder wichtig als Jünger Jesu. Du hast Ziele, du willst vorwärts gehen, du bist zum Beispiel engagiert im Gemeindebau, ich rede jetzt nicht von Häusern, von Menschen, im Gemeindebau, sitz hin, überlege, nicht einfach egal was, überlege, sitz hin, dass du weißt, wo du dich engagierst und vorwärts gehst. Das kannst du vertiefen, diese Gedanke, ich gehe weiter, Vers 31. Oder welcher König, der auszieht will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Ich glaube, Jesus wollte ihnen zeigen, in dieser Reihenfolge, du bist am Turm bauen, aber in Kriegszeiten. Wenn du zum Beispiel ein Haus baust in Kriegszeiten, dann machst du nicht ein Komitee zu wissen, ob die Läden rot sind oder gelb und so. Ne? Nein, du musst einfach einen Schutz haben. Und wie möglich etwas machen, was nicht zu fest auffällt, dass man es nicht zu sieht, ne, zum draufzuschießen. Das ist Kriegszeit. Und was tut das Nötigste? Das, was es wirklich braucht, dass dieser Turm ist. Ja? Und das scheint mir auch wichtig für den Jünger. Wenn Gemeindebau ist, da kann man Gemeindebau machen und nicht mehr merken, es ist Kriegszeit. Das heißt, man kann sich so viel Zeit nehmen, um intern und mit den Häusern und mit den Farben und über alles, was du willst, dass man am Ende in einer Organisation und einem Reichtum drin sitzt, ohne es zu merken, und dass man nicht mehr weiß, wir sind ja in Kriegszeit, Mann. Ne? Es ist ein geistlicher Krieg. Und wir wollen vorwärts kommen und weiter Krieg und bewusst auch uns stärken, intern stärken, dass wir die Waffen gewöhnt sind, die Waffen zu brauchen. Wenn ich denke, wie lange die 16 Monate bei den Kommandos, wie viele Stunden wir geübt haben mit unseren Waffen. Verrückt, ne? Wir haben so ganz gute Gewehre und auch für die Nacht mit und so weiter. Da konntest du so auf ein Glas auf 400 Meter konntest du runterholen, ne? Mit der Übung. Ganz gute Dinge, aber viel Stunden Übung. Epheser 6 sind die Waffen. Von Vers 10 weg. 10 weg, ne? Sind die Waffen. Haben wir Übung mit diesen Waffen? Das ist wichtig. Die Gemeinde ist da, um ein Übungsplatz zu sein. Wo wir diese Waffen vom Glauben, von der Wahrheit, von eben Vertrauen zu Gott, vom Schutz, den wir in Gott haben, dass wir da sind. Ich lese weiter, nächsten Gedanken. Ich habe noch 2-3 Minuten. Vers 33, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Gar keinen einfachen Text. Gar nicht einfach. Ich habe schon manchmal gebetet vor dem Text und habe mir gesagt, Herr, hilf mir, dass ich mich nicht daran gewöhne, an Texte, die ich nicht weiß, wie in die Praxis umsetzen. Allem entsagt. Klar, ich kenne alle Kommentare auf diesen Text, kein Problem. Die Kommentare sind alles schöne Wege, um es ein bisschen weich zu machen, diesen Text. Ne? Dass man normal wird, verstehst du? Nicht, dass man da extrem wird. Ne? Da muss man versuchen, ja.
Ich wollte dich fragen, kannst du sagen, wie du das konkret in deinem Leben umsetzt?
Eben, wie gesagt. Es bringt mir auf die Knie und zu sagen, Herr, ich habe nicht allem entsagt. Ich kann aber nicht mehr sagen. Denn allem habe ich dich entsagt. Ich kann ihm nur sagen, wie kann man das? Klar, in meinem Herzen tönt sind der im Sinne, das muss deine Richtung sein im Leben. Dass du dir immer bewusst machst, du hast vieles und dass du dankbar bist, aber dass du bereit bist, es zu lassen. Aber es steht nicht hier, man muss einfach bereit sein, es zu lassen, wenn es weggeht. Das wäre besser, wäre für mich, wäre klarer. Wäre noch genügend schwer, ja? Aber wäre klarer. Aber ich glaube, Jesus hat Prinzipien hingestellt, dass diese Prinzipien 100% sind, dass wir einfach merken, dass wir seine Hilfe brauchen, um ihm nachzufolgen und in der Richtung zu leben, wo er die Prinzipien gestellt hat. Aber es gibt Brüder und Schwestern, die das total leben, verstehst du? Die in der Verfolgung alles lassen stehen müssen und weggehen, die haben diesen Text in die Praxis umgesetzt. Die haben allem entsagt, weil sie ihm nachfolgen. Die haben es nicht selber organisiert, aber die waren bereit dazu. Nächster Gedanke, Vers 34, das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Da geht es darum, um das Salz, das Geschmack gibt. Sag mal Geschmack, ne? Ja, doch, Geschmack gibt. Wir als Salz, wir sind, Salz ist ja, wenn Salz zusammen ist, hat es keinen großen Wert, aber wenn Salz in der Suppe ist, hat es einen Wert, ne? Und so sind wir auch, wir in der Gesellschaft. Wenn du Salz in die Suppe schmeißt, dann findest du das Salz nicht mehr. Aber die ganze Suppe, Geschmack hat geändert. Und wir als Christen auch sind hineingeschmissen. Wenn wir fade sind, nützen wir absolut nichts. Fade sein ist kein Geschmack haben. Das wäre, könnte man sagen, keine Liebe mehr haben. Und wenn die Liebe nicht mehr da ist, kann es nicht mal Mist sein, steht da irgendwo. Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Und eben Salz muss gebraucht werden, um seinen Wert zu haben. Und so auch wir in der Gesellschaft. Macht das eine Frage, oder? Nein, okay. Okay, ich höre auf. Nur soweit. Diese Gedanken kann man alle weiterführen und auch mit anderen Texten noch vertiefen, auf alle Fälle. Danke für das Zuhören. Können wir noch beten?
Vielleicht noch mal ganz kurz, ja. Weil das vorher nicht so ganz klar war. Heute Abend ist noch mal der allerletzte Vortrag mit dem Daniel, also die letzte Stunde. Da wird es um Evangelisation gehen. Also alles, was so dazu gehört. Vielleicht willst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen.
Wahrscheinlich gehe ich mehr in die Richtung, dass